Die Straße des Kölner Viertels, in dem ich wohne, ist reichlich ausgestattet mit kleinen Restaurants, Imbissbuden und Kneipen. Wenige Tage nach Beginn des zweiten Lockdowns kam ich spät nachmittags an einem verrucht berüchtigten Etablissement vorbei, das mich bis dato noch nie als Gast gesehen hatte. Doch als mir im Vorbeigehen der vor der Tür stehende Wirt in meinem Dialekt zuraunte, drinnen gäbe es ein Bier und eine Frikadelle, war das für mich wie die Aufnahme in einen Geheimbund. Denn tatsächlich gab es im extrem dunklen Innenraum eine Bulette und ein Bier. Ich fühlte mich versetzt in eines jener Speakeasy-Lokale aus der Zeit der Prohibition in den USA. Läden, die von außen wie Lebensmittelshops aussahen, in denen aber der Hund los war und der Schnaps in Strömen floss. Ich hatte kein schlechtes Gewissen, im Gegenteil. Diesen kleinen Ausbruch aus der amtlich verordneten Askese musste ich mir erlauben. Ich wollte dem Mikroorganismus, der nun schon seit dem Frühjahr 2020 die Makroorganismen Staat und Gesellschaft in Schach hält, eins auswischen. Doch Kater und schlechtes Gewissen ließen nicht lange auf sich warten. Ich hatte der staatlichen Gewalt eine lange Nase gezeigt, eine schwere Ordnungswidrigkeit begangen, die mich unter Umständen eine Strafe in Höhe einer halben Monatsmiete hätte kosten können.
Autorität und Askese. Macht die Pandemie Schafe aus uns allen? Von Michael Reitz.
Was ich dort erlebte, in diesen wenigen Augenblicken in der Kneipe eines Kölner Viertels, spiegelt die Situation während des Lockdowns, vor allem des zweiten, des wesentlich härteren. Einerseits herrscht eine Atmosphäre der Beschränkung, aber auch der Eigenkontrolle, ein Gefühl des Eingesperrtseins, aber auch des Verständnisses dafür. Andererseits gibt es eine nicht zu übersehende Stimmung des Unbehagens und der Rebellion. Ein Wechselbad zwischen Einhaltung der Lockdown-Regeln und dem Leiden daran. Doch was stört uns eigentlich an den gesundheits- und ordnungspolitischen Schritten, die durch die Pandemie notwendig wurden? Denn schließlich sind in Deutschland die Maßnahmen im Gegensatz zu denen anderer europäischer Länder eher moderat. Der deutsch-koreanische Philosoph Byung-Chul Han glaubt dafür eine Erklärung zu haben. Er vertritt in seinem Essay Die Palliativgesellschaft die Meinung, dass sich der moderne Mensch auch ohne Covid-19 in einem Zustand der Hypersensibilität befindet. Er notiert:
Die Menschen sind heute wohl am Prinzessin-auf-der-Erbse-Syndrom erkrankt. Die Paradoxie dieses Schmerzsyndroms besteht darin, dass man unter immer weniger immer mehr leidet. Verschwindet die schmerzende Erbse, so beginnen die Menschen unter weichen Matratzen zu leiden.
Frei interpretiert: Wir Zeitgenossen sind ausgemachte Warmduscher und Jammerlappen. Verwöhnt von Dutzenden auf Yogamatten verbrachten Wochenenden, jahrelang eingelullt und weich gekocht von Wellnessurlauben in Südindien oder der Toskana, rutscht uns schon bei der kleinsten Einschränkung das Herz in die Wohlstandshose. Schneiden wir uns in den Finger, befürchten wir die Amputation. Byung-Chul Han nennt diesen Zustand Algophobie, also Schmerzangst. Doch ist das wirklich so?
Wir sind ja an unsere Welt gewöhnt und insofern sind wir an ein hohes Level von Bequemlichkeit, von Sicherheit, von reibungsfreiem Alltag und auch von wenigen Einschränkungen gewöhnt. Deswegen jammern wir auf hohem Niveau.
Petra Gehring, Professorin für Philosophie an der Technischen Universität Darmstadt mit den Spezialgebieten Bioethik und Technikforschung.
Für Petra Gehring zeigt unser Unbehagen an der Quarantänekultur einen Einbruch in die Welt unserer Gewohnheiten auf. Nicht dramatisch, aber doch auffällig.
Das ist aber natürlich ein Stück weit schon auch authentisches Störgefühl. Ich glaube, das kennen wir auch alle. Uns jetzt zu sagen, jetzt reiß dich zusammen, weil anderswo auf der Welt ist es noch viel schlimmer, das ist sicher ein wichtiger Gedanke, aber es hilft nicht unbedingt über Wochen und Monate, würde ich sagen.
Manche Argumentationen gingen sogar noch ein Stück weiter als die der angeblich allgemein um sich greifenden Schmerzangst. Es war die Rede davon, dass die Deutschen zu lange im Frieden gelebt hätten und, anders als ihre Großeltern, nicht wüssten, was wirkliche Entbehrungen sind. Es gab aber auch die gegenteilige Wahrnehmung, dass am Beginn der Pandemie ein merkwürdiger Zweckoptimismus am Werk war.
Eva Geulen, Direktorin des Berliner Leibniz-Zentrums für Literatur- und Kulturforschung.
Als dann in den Zeitungen, die Corona-Tagebücher erschienen und wie schön es sei, sich wieder auf das Wesentliche zu besinnen und dass man jetzt ein Instrument lernen könne und dass man jetzt auch noch das Kochen wieder angefangen hat. Das fand ich auf eine bestimmte Weise auch irgendwie verlogen, weil es nämlich unter erzwungenen Bedingungen und nicht freiwillig ist. Und das ist mir furchtbar auf die Nerven gegangen.
Für Philosophen und Kulturkritiker wie Byung-Chul Han wäre das ein Beispiel dafür, dass der moderne Mensch längst die Ebene des Sozialen verlassen und endgültig nur noch an sich und die Vermeidung von möglichem Schmerz denkt. Eva Geulen nimmt den Gedanken der angeblichen Verweichlichung des modernen Menschen auf.
Wer irgendwie mit 4 Kindern in einer Etagenwohnung sitzt und ausrastet, das weiß ich nicht, ob der verweichlicht ist. Und dann hängen ja daran nicht nur Fragen sozusagen der Robustheit oder der dekadenten Verweichlichung, sondern es hängen darin Fragen nach einer offenen Gesellschaft und einem Rechtsstaat. Ja, und ob der an manchen Orten der Welt herrscht, das kann man sich fragen. Also insofern würde ich solche Toleranzmöglichkeiten nicht unabhängig von den rechtlich-politischen Gegebenheiten diskutieren wollen. Ja, also dem Argument, dass wir Prinzessin auf der Erbse sind, glaube ich nicht, dass man sich dem anschließen kann. Und man muss ja auch sagen, dass in dieser Pandemie sie längst nicht alle gleich trifft. Die ersten großen Ausbrüche waren rumänische Arbeiter in den Fleischfabriken. Ja, das hat, glaube ich, nichts mit Verweichlichung zu tun.
Und das waren Menschen, die an schwere körperliche Arbeit gewohnt waren. Keine zart beseiteten Kopfmenschen. Nach meiner Wahrnehmung ist der große Unterschied zwischen dem ersten und zweiten Lockdown folgender. Zu Beginn der Pandemie und der damit verbundenen Einschränkungen waren die Menschen neugieriger, wacher und auch alarmierbarer. Man konnte so etwas wie die Lust an der Askese feststellen, ein Ausprobieren der Einschränkungswilligkeit. Es wurde viel spekuliert, reger diskutiert, denn man wusste relativ wenig über das Virus. Hinzu kam ein weitestgehend fantastischer Sommer, der dafür sorgte, dass das öffentliche Leben sich unter freiem Himmel abspielen konnte und von daher schwer durch die Ordnungskräfte zu kontrollieren war. Die Ausnahmesituation des nächsten Lockdowns wurde jedoch bald zu einer ernsten Geduldsprobe, zumal das gesellschaftliche Abstinenzgebot immer wieder verlängert wird und keiner weiß, wie lange es dauern wird.
Das ist ein Problem und das halte ich aber auch wieder für ein Problem, dass sich die Politik hat zu Schulden kommen lassen. Denn eine Weile lang war es so, dass von der Wissenschaft Handlungsmaximen erwartet worden sind, als sei Wissenschaft nicht ein Prozess, sondern habe immer schon die Lösungen an der Hand. Und sich daran zu gewöhnen, dass das nicht so ist und dass im Augenblick auch die Wissenschaften etwas im Dunkeln stochern und dass man dieses Virus auch erstmal kennenlernen muss und erforschen muss.
Überwog am Anfang die alles halb so wild Mentalität, durch die man die Einschränkungen nicht so ernst zu nehmen brauchte, weil sich auch niemand vorstellen konnte, dass sie länger dauern könnten, so dämmerte ab November 2020 immer mehr Menschen der Ernst der Lage. Die Stimmung wurde allgemein bedrückter und lethargischer. Geschlossene Lokale, Museen und Konzerthallen, massive Kontaktbeschränkungen, Maskenpflicht und schließlich der schleppende bis schlampige Start der Massenimpfung erzeugten und erzeugen immer noch ein Gefühl der Ohnmacht, aber auch das der Erschöpfung. Doch viel schlimmer war ein nicht nur in mir aufkeimender Gedanke, nämlich der, dass es nach dieser verordneten Askese nie wieder so werden könnte wie früher. Welche Läden, Geschäfte, Kneipen in meinem Viertel würden nach dem Lockdown überhaupt wieder öffnen können? Aber vor allem, was sollte in Zukunft den Staat in Gestalt von Ordnungs-, Gesundheits- und Gewerbeaufsichtsämtern davon abhalten können, nahezu willkürlich Betriebe zu schließen? Mit dem Hinweis auf Maßnahmen und Gesetze, die während der Corona-Zeit beschlossen worden waren. Oder argumentierend mit der angeblichen oder tatsächlichen Gefahr eines erneuten Ausbruchs der Seuche. Die trivialen Beobachtungen, dass der Mensch erstens ein Gewohnheitstier ist und zweitens sich durch nichts so sehr beeinflussen lässt wie die Angst um seine Gesundheit, taten da ihr Übriges. Doch ist es nicht eher so, dass die Anti-Pandemie-Maßnahmen in eine Kerbe schlugen, die schon längst vorgestanzt war? Dass sie eine lediglich angelehnte Tür einrannten?
Das gehört mit zu den Möglichkeiten, die aber unter den Bedingungen eines Ausnahmezustands, sei es auch eines gesundheitlichen Ausnahmezustands, natürlich in den Blick rücken.
Inwieweit, fragt Eva Geulen, wird man nach der massiven Einschränkung der Grundrechte im Zuge der Pandemie nach deren Ende wieder von einem Zustand reden können, den man als Normalität bezeichnen könnte? Wie wird diese Normalität aussehen?
Im Augenblick ist es ja so, dass das Praktiken eigentlich sind, die auch vom Staat respektive dem Gesundheitsminister ins Werk gesetzt werden. Aber man muss sehen, dass wir auch natürlich uns selbst gerne beherrschen. Was gibt es alles für technische Mittel, sich und seine Gesundheit zu kontrollieren?
In diesem Zusammenhang erinnern mich die zum Schlagwort gewordenen Corona-Partys in erster Linie eben nicht an die Totentänze des Mittelalters. Die Pest hatte ganze Landstriche entvölkert und vom Leben war nichts mehr zu erwarten als eine alle Moralvorstellungen sprengende Orgie. Sie haben auch nichts von den geheimen Zusammenkünften vergangener Hasch- und LSD-Partys, die immerhin für so etwas wie Erweiterung des Bewusstseins und Opposition gegen das Establishment standen. Das Charakteristikum des ein oder anderen Tanzmarathons schien mir eher eine merkwürdige Unbekümmertheit zu sein, eine Trotzreaktion und erst in zweiter Linie ein rebellischer Akt, nach dem Motto, Mami hat mir nichts mehr zu sagen.
Ich glaube, die Jüngeren sind bedenkenloser, was auch mit ihrer Situation und ihrer vermeintlich größeren Resistenz oder dass die Verläufe nicht so schlimm sind, zu tun hat. Aber auch da könnte man überlegen, ob man nicht versuchen sollte, darüber nachzudenken, statt die einfach nur in den Lockdown zu schicken, ob es nicht Möglichkeiten gibt, dass die eben draußen mit Schutz und Abstand irgendwie zusammenkommen können. Ich habe ein gewisses Verständnis dafür, aber es hört natürlich auch manchmal auf, wenn ich dann sehe, dass in einer Berliner Dreizimmerwohnung 60 Gäste sich zum illegalen Pokerspiel eingefunden haben. Ja, also das kann ich dann auch nicht mehr verstehen. Mit anderen Worten, ich bin sehr gespalten.
Das nicht erlaubte Feiern, zelebriert wie die schwarze Messe eines ganz und gar nicht satanischen Bevölkerungsteils, war und ist eine Haltung des provokativen Ungehorsams. Eine Minderheit, die nicht zur Masse gehören will und für die schon allein der Begriff Herdenimmunität, Preisgabe jeder Individualität bedeutet, lässt, salopp gesagt, die Sau raus. Damit handelte sie sich den Vorwurf der Verantwortungslosigkeit ein, die den eigenen Spaß über das Wohl der Gemeinschaft stelle. Denn schließlich vergrößert sich die Ansteckungs- und Verbreitungsgefahr des Virus um ein Vielfaches durch die Teilnahme an Massenaktivitäten. Das individualistische Verhalten von Trotz und Rebellion wurde damit zu einer kollektiven Gefahr erklärt.
Ich glaube nicht, dass Party bedeutet, dass man jetzt irgendjemanden kritisieren will.
Die Philosophin Petra Gehring.
Wir können jetzt nicht erwarten, dass 100% der Menschen in derselben Art von Weltdeutung sagen, okay, jetzt müssen wir uns also wahrscheinlich so verhalten. Alle sind stockvernünftig 24 Stunden am Tag und spazieren ganz ordentlich immer den jeweiligen Bestimmungen gemäß von A nach B.
Askese, Verzicht, das ganze Leben von nun an eine No-More-Gaudi-Area? In Gestalt unterirdischer Rave-Events, Sauforgien in den Parks der Großstädte und Flashmobs in den Einkaufszonen wurde eine pubertäre Haltung artikuliert, die der Spaßverderberei den Kampf ansagte. Ich halte es nebenbei bemerkt für wichtig, diesen Habitus von dem derjenigen zu unterscheiden, die die Pandemiesituation zum Anlass eines völlig abstrusen bis rechtsradikalen Ausnützens der Situation hernehmen. Vielmehr ging es hier meines Erachtens nach eher darum, sich nicht von oben die Selbstbeherrschung diktieren lassen zu wollen. Hinzu kommt, es reicht offenbar aus, eine Möglichkeit nicht mehr zu haben, um zu wünschen, dass man sie hätte, auch wenn man sie nie genutzt hat, als sie noch erreichbar war. Keiner tut gern tun, was er tun darf, dichtete schon Wolf Biermann. Was verboten ist, macht uns gerade scharf.
Grenzen haben immer zwei Seiten. Grenzen haben einerseits vielleicht die Seite des Ärgerlichen, also irgendwas soll ich da nicht, darf ich da nicht, etc. Aber sie haben natürlich auch eine verlockende Seite. Und die verlockende Seite heißt, übertritt mich. Was passiert, wenn ich es trotzdem mache? Oder ich will es trotzdem machen und jetzt zeige ich auch mir und den anderen, dass ich den Mut dazu habe, etc. Das ist sozusagen die Dialektik des Verbots. Und das ist so alt wie die Welt und auch schon oft beschrieben worden in der Philosophie, insbesondere auch in der Psychoanalyse natürlich genau studiert. Und warum sollte das nicht in einer Situation, in der jetzt Verbote an Stellen aufkommen, wo wir sie nicht kennen, auch spürbar der Fall sein?
Wir leben in einer Zeit und in einer Gesellschaft, in der sich das Verruchte, Frivole, die Revolte gegen Sitte und Moral zwar nicht vollständig erledigt haben, aber das Unbotmäßige, Renitente und Aufständische wirkt bei weitem nicht mehr so spektakulär wie vor einigen Dekaden. Am helllichten Tag in einen Sexshop zu gehen, ist mittlerweile genauso normal, wie sich über ein Datingportal zum Seitensprung zu verabreden oder die Straße mit einer offenen Bierflasche in der Hand zu überqueren. Auffällig ist jedoch, dass das einzige Terrain, in dem Verstöße noch möglich zu sein scheinen, das der Gesundheit ist. Was ich auch lange vor Covid-19 schon immer erstaunlich fand, selbst in bundesweit bekannten Rabaukenvierteln wie Köln-Kalk, Berlin-Kreuzberg oder am Hamburger Schulterblatt haben sich die Menschen das Rauchen in Kneipen und Restaurants verbieten lassen. Doch manchmal lodert dort die Fackel der Tabakguerilla kurz auf, jedenfalls so lange, bis die Polizei in Mannschaftsstärke auftaucht und der Pafferei ein Ende bereitet. Meist verbunden mit saftigen Strafmandaten. Aber Spaß gemacht hat es trotzdem. Warum?
Petra Gehring sagt dazu:
Übertretung vor Publikum ist was anderes als einsame Übertretung. Aber das gibt's. Ich würde auch nie sagen, dass ich mir eine Welt wünsche, in der es das nicht mehr gibt. Das Einzige, worauf man wahrscheinlich bestehen dürfte, vor allem wenn es um das Leben anderer geht oder Gefahren für andere, ist, dass die Leute akzeptieren, dass sie dafür bestraft werden, wenn sie erwischt werden. Weder muss man das Verbrechen abschaffen, noch gar darf man Verbrecher tilgen oder aus der Menschheit ausschließen oder dieses Begehren nach Übertretung irgendwie diabolisieren.
Verbote und Verstöße dagegen sind gleichermaßen Teil des Systems Gesellschaft. So könnte dieses Begehren nach Übertretung, von dem Petra Gehring spricht, auch ein Test für die Akzeptanz und Wirksamkeit staatlicher Maßnahmen sein. Das war jedenfalls mein Eindruck zu Beginn der Pandemie, als die ersten Stimmen laut wurden, die Kontaktbeschränkungen, Ausgangssperren und Kontrollen forderten, drängte sich mir eine Befürchtung auf. Ein Virus überfällt gesunde Zellen mittels eines Nachschlüssels, der die Lektine, also bestimmte Zuckerverbindungen, auf deren Zelloberfläche überlistet. Analog dazu befürchtete ich, ähnlich wie der italienische Philosoph Giorgio Agamben, dass der Staat, genauer gesagt die autoritären Kräfte in ihm, durch das Virus ebenfalls einen Nachschlüssel in der Hand hielte. Mit seiner Hilfe könnte er unter Umständen die völlige und dauerhafte Suspendierung der Bürgerrechte durchsetzen. Es verhält sich so wie mit dem Geist in der Flasche. In jeder Demokratie ist der wie auch immer benannte Ausnahmezustand eben nicht die Ausnahme, sondern dem System innewohnend. Nahezu alle demokratischen Konzepte, von der Antike bis zur Moderne, von Aristoteles bis zu John Locke oder Jean-Jacques Rousseau, gleichen sich in zwei Punkten. Erstens dadurch, dass sie immer bestimmte Gruppen von demokratischen Freiheiten ausschließen und zweitens Eventualitäten beschreiben, die dem Staat das bedingungslose Durchgreifen erlauben. Mittels der ohne Frage notwendigen Maßnahmen gegen die Ausbreitung des Virus, so meine Angst, könne man unter dem Schutz des Bundesseuchengesetzes versuchsweise Programme nebenher laufen lassen, die mit der Seuche nur bedingt zu tun hätten. Und in der Tat, im Oktober 2020 sagte Karl Lauterbach, Gesundheitsexperte der SPD, zur weiteren Eindämmung der Ansteckungsrate:
Die Unverletzlichkeit der Wohnung darf kein Argument mehr für ausbleibende Kontrollen sein.
Die neue Grußformel »Bleiben Sie gesund« wäre dann nicht als wohlmeinende Empfehlung zu verstehen, sondern als der knallharte Imperativ eines ordnungspolitischen Arztes, der bei Nichteinhaltung mit negativen Sanktionen droht. In der Soziologie nennt man ein solches Phänomen »Shifting Baselines«. Unmerklich werden die Schrauben angezogen, bis es zu spät ist, um noch etwas gegen den Zustand des Eingequetschtseins zu unternehmen. Macht und Autorität müssen eben nicht immer deutlich sichtbar sein und mit dem Holzhammer daherkommen. Außerdem wirkt eine Autorität mit dem Treibriemen der Fürsorge unter dem Siegel »Wir wollen nur dein Bestes« wesentlich effektiver als die Drohung mit dem Gummiknüppel. Zudem hatte ich im April 2020 eine weitere Befürchtung. Meines Erachtens nach werden Zwangsmaßnahmen die einzige Möglichkeit sein, um die Klimakatastrophe aufzuhalten, vorausgesetzt, es ändert sich nichts an unserem Verhalten der Mitwelt gegenüber. So ein Lockdown könnte dann ein praktikabler Probelauf sein, um herauszufinden, was sich der Staat erlauben kann und was nicht. Doch alsbald bemerkte ich, dass ich mich mit meinen Befürchtungen ungewollt in schlechte Gesellschaft begab, wenn auch nicht in direkten Kontakt. Denn mit den Krawallbrüdern und Schwestern aus dem ultrarechten Spektrum, die von Gesundheitsdiktatur schwafelten, wollte und will ich nicht in einen Topf geworfen werden. Unabhängig von diesem nationalistischen Blödsinn wurde jedoch schnell deutlich, dass wir durch das Virus in fast jeder Hinsicht vor eine fundamental neue Situation gestellt wurden. Wir wussten fast gar nichts über dieses verdammte Ding und auch nichts über die Nebenwirkungen gesundheitspolitischer Verordnungen.
Die Literaturwissenschaftlerin Eva Geulen.
Wann immer Dinge sich beschleunigen, fehlt es an Zeit, darüber nachzudenken, was denn noch die Effekte sein könnten und Nebeneffekte sein könnten, weil natürlich dann unter dem Druck und der Zeitbedrängnis solche, wie hieß das früher, Technikgefahrenabschätzungsüberlegungen eigentlich vorläufig unter den Tisch fallen. Und das halte ich auch für riskant im Augenblick, dass Sachen ins Werk gesetzt werden, zum Beispiel Homeoffice. Das wird mit Sicherheit auch nochmal, wenn wir aus dieser Pandemie raus sind, gesetzlich geregelt werden und wird viel größerer Bestandteil sein, als das vorher der Fall war, obwohl es vorher auch schon oft immer diskutiert worden ist, flexible Arbeitszeiten und so weiter. Ja. Aber ich kenne Firmen, die erstmal auf die nächsten 2 Jahre ihre Büros einfach zugemacht haben, weil sie natürlich dadurch auch sparen.
Ich könnte mir vorstellen, dass wir irgendwann die menschliche Historie sowie die Mentalitäts- und Ideengeschichte bis hin zu den Naturwissenschaften in die Ära vor und nach Covid-19 unterteilen. In einer unglaublich kurzen Zeit ist so viel geschehen, was von einschneidender und nachhaltiger Bedeutung ist, nicht zuletzt im Bereich der Selbstbeschränkungen. Offenbar sind wir doch in der Lage, schnell zu lernen, wenn auch oftmals immer noch nicht schnell genug. Dass die Menschen angesichts eines Belagerungszustandes vollkommen durchdrehen, ist nicht eingetreten. Allerdings, so Eva Geulen,
viel mehr Sorgen mache ich mir aber um gesundheitliche Überwachung. Ja? Was ist jetzt zum Beispiel mit den ganzen Corona-Tests und Corona-Kontakt-Nachverfolgungen? Liegen die irgendwo? Wie liegen die irgendwo? Was passiert mit den Krankenkassen? Also das scheint mir mehr mit Überwachungsfragen zu tun zu haben als die Einschränkung des Alkoholkonsums im öffentlichen Raum. Da gibt es ganz andere Dinge, um die wir uns Sorgen machen müssen. Aber das Problem ist natürlich, wenn man das kritisch anmerkt, und das ist, glaube ich, auch so ein bisschen das Problem der Situation im Augenblick, und so ein bisschen mahnend zur Flexibilität aufruft, ist man natürlich, je nachdem, welche Argumente man bringt, ganz schnell auf Seiten von Verschwörungstheoretikern und Querdenkern. Und was wir im Augenblick beobachten können, ist eine Polarisierung, in der sozusagen Raum für Kompromisse, Aushandlungsprozesse aus verschiedenen Gründen nicht gegeben ist.
Denn die Stimmung ist seit dem Frühjahr 2020 gereizt und aufgeheizt. Der 1984 verstorbene französische Philosoph Michel Foucault hatte dieses gleichzeitige Auftreten von Gehorchen und Auflehnung in einigen seiner Schriften erläutert. Er sprach im Zusammenhang der Analyse moderner Herrschaftsformen von der sogenannten Pastoralmacht. Hierbei handelt es sich um eine alte Form der Macht, die Foucault zurückverfolgt bis in die griechische und römische Antike und die dann vom Christentum, genauer gesagt vom Klerus, übernommen wurde. Die Pastoralmacht beschreibt die Fürsorge des Hirten für die Herde, aber auch für jedes einzelne Schaf. Der Hüter der Herde wacht einerseits darüber, dass sie nicht angegriffen wird, andererseits holt er diejenigen Schafe zurück und ruft sie zur Ordnung, die aus der Reihe tanzen. Das kann durch Gewaltmaßnahmen geschehen, aber auch durch mentale Beeinflussung, durch das berühmte ins Gewissen reden. Wichtig ist hier zunächst, die Pastoralmacht meint es gut mit den Schäfchen. Sie will nur das Beste für sie.
Es geht nicht darum, gehorsam zu sein im Hinblick auf ein bestimmtes Ziel, sondern es geht gewissermaßen um die Tugend des Gehorchens, ja, dass das christliche Pastorat vor allem etwas sehr Spezifisches ausarbeitet, nämlich dass das Gehorchen an sich schon tugendhaft sei und dass es darum geht, die Wahrheit, die innere Wahrheit der Subjekte zu erschließen.
Der Frankfurter Soziologieprofessor und Foucault-Experte Thomas Lemke.
Also es ist eine Form der Machtausübung, gewissermaßen da, die sich dafür interessiert, was denken, was begehren die Einzelnen. Und das muss gewissermaßen dann auch kommuniziert werden. Die fürsorgliche Macht kann sich nur in dem Fall entfalten, indem sie Kenntnis hat von den inneren Wünschen, Begierden der einzelnen Subjekte.
Wirksame und dauerhafte Macht, das ist nach Michel Foucaults Auffassung keine von oben verpasste Norm, der sich die Menschen anzupassen hätten. Denn dort, wo sie ausgeübt wird, ruft Macht immer Widerstand hervor. Wichtig ist im Zusammenhang mit der Pandemie, dass Michel Foucault Macht immer im Bündnis mit Wissen verstand. In seinem 1975 erschienenen Buch »Überwachen und Strafen – Die Geburt des Gefängnisses« sagt er dazu:
Eher ist wohl anzunehmen, dass Macht und Wissen einander unmittelbar einschließen. Dass es keine Machtbeziehung gibt, ohne dass sich ein entsprechendes Wissensfeld konstituiert, und kein Wissen, das nicht gleichzeitig Machtbeziehungen voraussetzt.
Der moderne Staat ist dann demzufolge nicht einfach eine Weiterentwicklung der griechischen Polis, eine politische Form der Macht, sondern es ist auch eine pastorale Form der Macht. Und Foucaults These ist, dass es dann darum geht, dass diese Pastoralmacht sich von dem christlichen, von der Verbindung des christlichen Ziels eines Seelenheils entkoppelt, wo es dann darum geht, um Wohlfahrt, um einen Wohlfahrtsstaat, der die irdische Existenz, die Gesundheit, die Sicherheit der Einzelnen, ja, sich um deren Existenz kümmert und dass das eine zentrale Dimension des modernen Staates ist. Ja, also nicht eine Macht, die nur auf Rechte, auf Gesetze fokussiert, sondern eben auch die Dimension enthält, eine Fürsorgetätigkeit zu sein.
Anschließend an die autokratischen Systeme der Fürstenherrschaft entsteht nach Foucault im späten 18. Jahrhundert eine Macht, die eher durch ihre Vernetzung als durch Zwang und Brutalität funktioniert. In seinem Buch »Analytik der Macht« schreibt der Philosoph:
Die Macht muss als etwas analysiert werden, das zirkuliert, oder eher als etwas, das nur in einer Kette funktioniert. Sie ist niemals lokalisiert hier oder da, sie ist niemals in den Händen einiger. Die Macht übt sich als Netz aus. Und über dieses Netz zirkulieren die Individuen nicht nur, sondern sind auch stets in der Lage, diese Macht zu erleiden und auch sie auszuüben. Sie sind niemals die träge Zielscheibe der Macht. Sie sind stets deren Überträger. Die Macht geht durch die Individuen hindurch. Sie wird nicht auf sie angewandt.
Faszinierend an Michel Foucault fand ich immer, dass er in einer lebendigen Sprache, fast wie ein Erzähler am abendlichen Kaminfeuer, mit jahrhundertealten Erklärungsmustern aufräumt. In den Archiven, in denen er forschte, fand er die gleichen Dokumente wie Dutzende Wissenschaftler vor ihm auch. Doch Michel Foucault las sie mit einer vollkommen anderen Brille. Nämlich nicht nur als Zustandsbeschreibung vergangener Epochen, sondern auch als Baupläne künftiger Konzepte der Moderne.
Eine interessante Querverbindung ist einfach schon vom Begriff her. Die Pastoralmacht bezieht sich ja auch auf den Gott der griechischen Mythologie, den Gott Pan, ja, also den Hirtengott, der in der Regel dargestellt wird halb Mensch, halb Ziegenbock, ja, also gewissermaßen schon so ein Hybridwesen ist. Und von daher sich natürlich auch so Begriffe wie Pandemie oder Panik herleiten, die alle die gleiche Wurzel haben, also eigentlich alle auf dieses Imaginäre der Beziehung von Hirte und Herde zurückgehen, ja, beziehungsweise da eine bestimmte Gottheit verkörpern, der gewissermaßen auf der einen Seite eine Form von Kreativität zugeschrieben wird, auf der anderen Seite aber auch eine destruktive Seite, das, was im Regelfall als Panik dann bezeichnet wird, ein weiteres Wort, das auf diese Gottheit zurückgeht.
Pandemie. Das Wort verweist also schon auf die Doppelgesichtigkeit des Phänomens. Denn es bedeutet gleichzeitig Kontrolle durch das Virus, es hält uns auf Trab und in Atem, aber es bedeutet auch, dass die Gesellschaft versucht, sich von ihm nicht auf der Nase herumtanzen zu lassen. Das versucht sie zumindest durch die Gratwanderung zwischen Autorität und der Aufforderung zur Askese. Die Pandemie könnte damit zu einem Beschleuniger sowohl des Wandels werden, als auch der Angst vor dem Verlust der Bürgerrechte. Michel Foucaults Gedankengang ist ausgesprochen interessant. Die christliche Pastoralmacht, ein religiöses Heilskonzept also, wird im Wohlfahrtsstaat und der Sozialgesetzgebung der Industriestaaten pragmatisch verweltlicht. Dieses Konzept, das Foucault beschreibt, hat jedoch einen Januskopf. Auf der einen Seite sorgt der Staat für seine Bürgerinnen und Bürger, wie das Wort vom Vater Staat schon nahelegt.
Der Punkt, auf den es Foucault ankommt, ist, dass natürlich eine in dem Sinne fürsorgliche Macht, eine Macht, die sich um das Leben, die Wohlfahrt, die Gesundheit der Subjekte sorgt, eine schrankenlose Macht ist. Ja, weil sie für sich natürlich in Anspruch nimmt, das Beste für die Einzelnen und für das Kollektiv anzustreben. Also nicht gewissermaßen da, sage ich mal, ihnen äußerliche oder fremde Zwecke ihnen aufzuoktroyieren, sondern sie eigentlich auf einen Weg zu führen, den sie selber gehen wollen, ja, und Ziele dann zu realisieren, die ihre ureigensten Ziele sein sollten. Der entscheidende Punkt, auf den Foucault in seinen Arbeiten immer wieder hinweist, ist gewissermaßen, dass für diese Art von Führung, Führungsaufgabe, da ein sehr spezifisches Wissen erforderlich ist.
Eine weitere Schwierigkeit dabei, so Thomas Lemke.
Also um Subjekte in diesem Sinne führen zu können, bedarf es eines sehr detaillierten wissenschaftlichen Wissens. Etwa Wissenschaften wie Medizin, Psychologie, Pädagogik, auch die Soziologie. Also die bieten gewissermaßen das Wissen und die Grundlage, um Subjekte im Einzelnen als Kollektiv zu ihrem Wohl führen zu können. Und das heißt, da ist eine ganz enge Verbindung, also was die ursprüngliche, das christliche Pastorat als die Wahrheit der Subjekte, was sind ihre wahren Begierden und so weiter, wird gewissermaßen dann auf eine wissenschaftliche Grundlage umgestellt und dann wird gefragt, gemessen an der Norm, ja, an bestimmten Durchschnittswerten, an Normalitätsvorstellungen, wo stehst du in diesem Kontinuum? Ist das ist deine Form der Sexualität, ist deine Form des Verhaltens noch normal oder ist es schon außerhalb des Normalen? Und das ist gewissermaßen da die Grundlage für alle möglichen Arten von Interventionen, ja, auch jenseits staatlicher Interventionen natürlich.
Diese Formen der Intervention, vor allem als sie später Sache des fürsorgenden Staates sind, sind jedoch nicht Ausdruck eines kollektiven Terrors gegen das Individuum.
Michel Foucault schreibt darüber:
Man sagt oft, der Staat und die moderne Gesellschaft ignorierten das Individuum. Wenn man es etwas näher betrachtet, dann ist man im Gegenteil über die Aufmerksamkeit erschrocken, die der Staat den Individuen schenkt. Man ist erschüttert von all den Techniken, die vorbereitet und entwickelt wurden, damit das Individuum nicht auf irgendeine Weise der Macht entkommt.
Andererseits dient dieses säkularisierte Heilskonzept der Disziplinierung. Wer nicht spurt, landet im schlimmsten Fall in gesellschaftlichen Kasernierungsinstanzen, Gefängnis oder Irrenhaus.
Pastoralmacht heißt nicht unbedingt, dass es frei von Repression ist, ja, oder frei von autoritären Verfahren, ja, um diese Ziele zu erreichen. Denn manchmal wissen die Menschen einfach nicht, was gut für sie ist. Und dann muss man das ihnen sehr nachdrücklich dann einbläuen. Und wenn sie das immer noch nicht verstanden haben, dann müssen sie zwangsweise zur Wohlfahrt gebracht werden.
Michel Foucault?
All die großen Disziplinarmaschinen, Kasernen, Schulen, Werkstätten und Gefängnisse sind Maschinen, die es gestatten, das Individuum einzukreisen, zu wissen, was es ist, was es tut, was man aus ihm machen kann, wo man es platzieren muss, wie es unter den anderen zu platzieren ist.
Delinquenten wieder in die Spur und auf Linie zu bringen, funktioniert jedoch dann am besten, wenn sie selber damit einverstanden sind, dass jemand anders für sie entscheidet. Das ist das, was Michel Foucault Biopolitik und darüber hinausgehend Biomacht nennt. Herrschaft mittels des Versprechens auf Sicherheit und Gesundheit sowie der Fähigkeit, dieses Versprechen auch durchzusetzen. Eine besondere Rolle kommt dabei der Askese zu. Askese heißt zunächst einmal nichts anderes als Übung. Sie ist nach Foucaults Auffassung die einzige Möglichkeit, sich der Pastoralmacht zu entziehen. Denn sie macht den Menschen zum Einzelkämpfer, sondert ihn von der Masse ab und gibt ihm das Gefühl, nicht ganz so gewöhnlich wie der Rest der Zeitgenossen zu sein.
Es hat schon lange vorher einen mit Askese-Momenten versetzten Selbstoptimierungsdrang gegeben.
Die Literaturwissenschaftlerin Eva Geulen.
Bei bestimmten Leuten ist dann die Pandemie, vor allem auch wenn man es sich leisten konnte, ist diese Selbstoptimierung jetzt sozusagen zwangsweise fortgesetzt worden. Und ich weiß nicht, ob das wirklich die alte ursprüngliche Idee von Askese ist. Da habe ich ein Problem mit, weil es eben diesen älteren Diskurs fortsetzt und ein bisschen aus dem Blick verliert, was die Bedingungen jetzt sind und wie unterschiedlich, also wie sozial ungleich sie auch sind.
Wer aus eigenem Antrieb verzichtet, sich in einer wie auch immer gearteten Enthaltsamkeit übt, kann nicht zum Objekt eines Big Brothers, eines allgegenwärtigen Hirten werden, da er seine Disziplinierung ja schon selber besorgt. Hier findet offenbar ein Funktionswandel statt. Askese war ursprünglich ein oppositionelles Konzept gegen die Segnungen der Pastoralmacht. Später wurde sie zum Mittel gegen die Anforderungen der Wohlstands- und Konsumgesellschaft, Stichwort weniger ist mehr. Unter Pandemiebedingungen drängt sich mir der Verdacht auf, dass Askese zu einem systemkonformen Element mutiert, das die Volksgesundheit erhalten soll. Was mich persönlich so bedrückt an diesem Virus, und damit stehe ich mit Sicherheit nicht allein, ist eine verheerende Hinterlistigkeit, die ich ihm unterstelle. Wir wissen noch nicht einmal so genau, wo es herkommt und wie es langfristig wirkt, wie oft und wie gut es mutiert. In meinen dunkelsten Vorstellungen hat das Virus einen brutalen Humor und lacht sich kaputt über unsere Anstrengungen, es zur Strecke zu bringen. Doch mir scheint auch, dass wir gleichzeitig merkwürdig arglos sind. Der slowenische Philosoph Slavoj Žižek hat zur Illustration dieses Verhaltens ein schönes Bild verwendet.
Wir alle kennen diese klassische Cartoon-Szene. Die Katze rennt über den Abgrund, läuft noch etwas weiter und ignoriert die Tatsache, dass sie keinen Boden unter ihren Füßen hat. Sie stürzt erst in dem Moment ab, in dem sie herabblickt und in den Abgrund schaut.
Es geht eben nicht um ein medizinisch-epidemiologisches Phänomen, sondern auch um ein gesellschaftliches. Dabei ist es eine Herausforderung, diese hochkomplexen Zusammenhänge zu ordnen, so die Darmstädter Philosophin Petra Gehring.
Das Kommunizieren spielt eine große Rolle. Und wenn es uns nicht von alleine klar ist, sehen wir es an den Anstrengungen der Verantwortungsträger, die versuchen, so gut wie möglich zu kommunizieren. Ich finde sehr spannend, dass die Öffentlichkeit teilweise dann irgendwie Unbehagen äußert, dass sozusagen jeden Tag ein bisschen was anderes kommt. Kann man auch nachvollziehen. Man hätte gerne die eine klare Ansage und würde dann wieder nicht mehr hinhören müssen. Das ist aber ein Maß an Komplexität, das der Situation eben innewohnt.
Das Problem, das ich sehe, ist, dass es wichtig ist, dass jede Art von jetzt wissenschaftlicher Analyse, ja, und daraus folgende Handlungsvorschläge, ja, oder Empfehlungen sich immer bewusst sein muss über die Situiertheit und die Selektivität dieses Wissens, ja, auch über die im eigenen Grenzen. Und dieses Wissen hat einen bestimmten Preis. Und es erlaubt einen bestimmten Blick auf die Wirklichkeit und macht zugleich andere Zugänge und andere Blicke dadurch unsichtbar oder verdunkelt diese. Worum es gehen müsste, ist dieses Pathos, sage ich mal, mein Wissen ist richtig, deins ist falsch, ja, in dieser Exklusivität und Entgegensetzung, das zu hinterfragen, sondern sich immer über die Vorläufigkeit und die Prekarität des eigenen Wissens Rechenschaft abzulegen und über die eigene Begrenztheit.
Ein anderes Beispiel für einen notwendigen Wissensdiskurs vor einem Verbot: immer wieder erwägen in ganz Europa Bahnunternehmen, ein generelles Alkoholverbot in ihren Zügen auszusprechen. Grund dafür sind demolierte Abteile, randalierende Betrunkene und verprügelte Bistrokellner. An der Diskussion darüber, wie das entstehen kann, nehmen Psychologen, Kriminologen, Soziologen, die Polizei, Juristen und Bahnkunden teil. Bevor entschieden werden kann, muss das Wissen über den Gegenstand angehäuft und unter die Leute gebracht werden. Ein Prozess, von dem Michel Foucault sagt, dass er niemals aufhört. Denn immer wieder kommen neue Argumente, verschieben sich Normen, entstehen Erkenntnisse, die den Diskurs am Leben erhalten. In seinem Buch »Analytik der Macht« sagt er dazu:
Dass die Macht Bestand hat, wird ganz einfach dadurch bewirkt, dass sie nicht bloß wie eine Macht lastet, die Nein sagt, sondern dass sie die Dinge hervorbringt, Lust verursacht, Wissen formt und einen Diskurs produziert. Man muss sie als ein produktives Netz ansehen, das weit stärker durch den ganzen Gesellschaftskörper hindurchgeht, als eine negative Instanz, die die Funktion hat, zu unterdrücken.
Inzwischen sind wir alle zu Amateur-Virologen und Epidemiologen mutiert. Begriffe wie Inzidenzwert, Übersterblichkeit, R-Wert oder Impfrate gehören mittlerweile zu unserem Wortschatz. Um in Foucaults Beispiel der Pastoralmacht zu bleiben, die Schafe wissen jetzt zu einem guten Teil selber, wo und wie die Herde von Wölfen bedroht wird. Was sich auch während der Pandemie gezeigt hat, ist die Dynamik wissenschaftlicher Erkenntnisse und der darauf basierenden Entscheidungen. Autorität wird damit nicht mehr zu einer von oben herab verordneten Wesenheit, sondern zu einem Work in Progress, zu einem Prozess. Die Prognosen der Epidemiologen sind nicht willkürlich. Sie tragen nur dem Umstand Rechnung, dass das Virus sich nicht nach uns und unseren Wissenschaftlern richtet. Bei einigen Zeitgenossen führt das zu dem Verdacht, die Regierenden würden mit uns Katz und Maus spielen. Ein alter Verdacht, der mit den Pandemie-Maßnahmen nur neues Futter erhält. Die Verschwörungsmythen, die aus ihm erwachsen, gleichen dabei strukturell einem anderen Mythos, dem von der Nymphe Echo. Aufgrund eines Fluchs, den Hera, die Gattin des Zeus, über sie verhängte, kann sie zwar hören, was andere sagen, aber nicht mehr mit eigener Stimme antworten. Wie ein verwundetes Tier lebt sie fortan in einer Höhle. Ihre Knochen versteinern und sie wird zu einem Felsen, der sich von nichts mehr beeindrucken lässt. Wer sich im Besitz einer allumfassenden Wahrheit wähnt, verhält sich ähnlich. Er hört nur noch sich und seinesgleichen. Und wenn er zurückgewiesen wird, zieht er sich in Gefilde zurück, die hermetisch abgeschlossen sind.
Das Bedürfnis hat, glaube ich, jeder, ein halbwegs schlüssiges Gefüge von Weltdeutung zu haben.
Die Darmstädter Philosophin Petra Gehring.
Und wenn man einmal anfängt, das auf irgendwas zurückzuführen, dann muss man noch viel mehr an Arbeit leisten, um Erklärungen zu Wege zu bringen, die wieder zu dem passen, was nun mal offensichtlich passiert. Von daher sind das äußerst versponnene Kokons von Welterklärungen und das macht leider auch den Tunnelblick aus, der am Ende des Tages dabei rauskommt. Also man hat sozusagen kaum noch Brücken, weil das so überfrachtet ist, so eine komplexe Verschwörungsideologie, dass die sich quasi einmauert in ihre eigenen Erklärungsschlaufen.
Um diese Erklärungen, von denen Petra Gehring spricht, zu Wege zu bringen, reicht eben nicht nur das Füttern mit Informationen aus. Es geht auch darum, diese zuweilen sehr großen Happen bekömmlich und verdaulich aufzubereiten. Hinzu kommt, auch das, worüber nicht gesprochen wird, ist wirksam und wird somit zu einer Form von Autorität. Nicht allein dadurch, dass der oder die Hirten, die bestimmen, worüber und wie geredet wird, schon ein üppiges Maß an Deutungshoheit für sich beanspruchen können, sondern auch durch das, was von vornherein aus dem Diskurs ausgeklammert wird. Nach Michel Foucaults Auffassung sind hierfür die Hirten verantwortlich. Sie bestimmen, worüber und wie geredet wird. In seinem Buch »Archäologie des Wissens« schreibt Foucault:
Diskurse sind als Praktiken zu behandeln, die systematisch die Gegenstände bilden, von denen sie sprechen.
Am Anfang der Pandemie schien es keine Tabus mehr darüber zu geben, worüber geredet werden darf und muss, was den Menschen an Einschränkungen zugemutet werden könne, Verbote für Privatfahrten mit dem Pkw, Erhebung einer längst überfälligen Digitalsteuer auf den Versandhandel, Erhebung einer Reichensteuer, um die enormen Kosten der diversen Hilfsprogramme zu stemmen und so manches mehr. Übrig geblieben ist davon so gut wie nichts. Andererseits scheinen sich große Teile der sozialen Logik umzukehren. Die weltliche Pastoralmacht versorgt uns Tag für Tag mit neuen Verlustmeldungen. Heißt es sonst, möglichst nicht aus der Herde auszubrechen, soll man sich nun wegen des viralen Dauerfeuers so oft es geht absondern. Herde sein heißt jetzt einzelnes Schaf bleiben. Staatliche Autorität, gestützt auf wissenschaftliche Erkenntnis und empfohlene Askese, gehen hier Hand in Hand.
Also eine interessante Umwertung ist, Nähe ist unmoralisch und unverantwortlich. Ja, Distanz ist das Gebot der Stunde, also auch im Sinne eines moralischen Gebotes. Ja, also wenn du deine Großmutter liebst, dann fährst du nicht zu ihr. Ja, und das sind ja interessante, sage ich mal, Umwertungsstrategien, die auf die ureigenste soziale Dimension dieses Virus, ja, es funktioniert über soziale Kontakte. Die Reproduktion des Virus hängt vom sozialen Leben ab. Ja? Und wie schafft man es, das soziale Leben in einer Art und Weise zu formatieren, die gleichzeitig Empathie, Eigenschaften wie Leidenschaft oder Solidarität generiert, aber gleichzeitig diesem parasitären sozialen Mechanismus, ja, auf dem der Virus letztlich beruht, den zu unterbrechen? Das ist, glaube ich, die interessante Herausforderung dabei.
Und eine Paradoxe dazu. Denn wie schaffen wir es, eine Form von Distanz und sozialem Abstand zu kultivieren, die gleichzeitig Ausdruck sein soll von Solidarität, Empathie und vom Mitleiden mit anderen Menschen? Wie schafft man es, eine Gesellschaft so umzustellen, dass das Soziale nicht zu einem massiven Problem wird? Für Petra Gehring liegt eine Garantie gegen Panikmache und Verschwörungsblödsinn in klarer und transparenter wissenschaftlicher Arbeit und der damit einhergehenden Aufforderung zur Redlichkeit.
Bitte bleibt so genau wie am ersten Tag. Und das heißt auch unterscheidet. Vermischt nicht das eine mit dem anderen. Tut jetzt nicht so, als ob jetzt hier eine komplett neue Weltordnung oder eine komplett neue Staatsform entsteht, sondern nehmt es als das, was es ist. Ätzend. Anstrengend, deprimierend, mühsam und irgendwie auch unnötig. Unnötig, wie halt Naturereignisse nun mal sind. Die kommen von sich her. Aber überhöht es auch nicht, dämonisiert es nicht, mystifiziert es nicht und macht auch nicht eure mitgebrachte Lieblingstheorie daran fest.
Angesichts der modernen Form von Macht, die nach seiner Auffassung auf Wissen beruhte, sah der Philosoph Michel Foucault den Einzelnen einer subtilen Form von Kontrolle ausgesetzt. Selbst die Schulen, Universitäten und Krankenhäuser, so seine Sicht der Dinge, seien Institutionen der Kontrolle durch die Anhäufung von Wissen über das Individuum. Folgt man diesem pessimistischen Blick, dann wären Inzidenzwerte, Hotspots und Impfstoffforschung Instrumente einer Gesundheitsdiktatur, gesteuert von Wissenschaftlern. Für Petra Gehring ist das Schwarzseherei.
Ich sehe hier keinen Anlass, Kontrollmacht in irgendeinem futuristischen Sinne besonders hineinzuschreiben in diese Situation. Im Gegenteil, wir sehen, unsere Gesundheitsämter sind, mit Verlaub gesagt, auf dem Stand von vor 100 Jahren. Das hat vielleicht seinen Grund, weil man eben auch nicht genau weiß, auf wen oder auf was man sich präparieren muss, wenn man sozusagen die unbekannte Pandemie irgendwie diagnostizieren und dann beantworten soll. Aber auch im Digitalbereich sehe ich im Moment eher ein Hinterherlaufen.
Es bleibt uns nichts anderes übrig. Wir müssen Dinge lernen, die wir eigentlich nicht lernen wollten, weil sie viel zu langweilig sind und überfordern können. Wie arbeitet ein Virus? Was ist eine Mutation? Wie lange lebt dieses todbringende Biest in einem Wassertropfen? Ich ziehe dieses Wissen und eine klare Analyse, meinetwegen angereichert mit ein paar Gedankenexperimenten, aber immer noch einem abstrusen Gequatsche vor. Natürlich ist es schwieriger als je zuvor. Im Dauerbombardement von Informationssplittern, Mitteilungen, Bots, Fake News und Pseudobots Urteilsbildung zu praktizieren. Aber nur so können wir zu unserer eigenen Autorität werden, die zwar nie so genau wie die eines gelernten Wissenschaftlers sein kann, sehr wohl aber in der Lage ist, esoterisches Apokalyptik-Geraune von seriöser Forschung zu unterscheiden. Klar ist auch, diese vermeintlich souveräne Autorität des Einzelnen bleibt verstrickt im Netzwerk der Macht, das Foucault veranschaulicht hat und dem wir nicht so leicht entkommen. Selbst unter dem Motto der Selbstsorge, der Sorge um sich, die Foucault später ins Feld führte, letztlich aber auch als Baustein sozialer Kontrollmacht verstand. Die Liaison von Autorität und Askese ist und bleibt eine voller Leidenschaft. Vor langer Zeit stellten sich die Menschen, wenn das Ende des Winters absehbar war, an die Ufer der vereisten Flüsse, um das erste Krachen der auftauenden Eisdecke zu feiern. So geht es mir und vielen anderen im Frühjahr 2021. Auch ich warte auf das Aufbrechen des Eises. Darauf, dass ich wieder in Kneipen gehen kann, in denen ich noch nie war, selbst wenn dort warmes Bier und hoffnungslos versalzene Frikadellen zum Standard gehören sollten. Und wahrscheinlich werde ich mit anderen Gästen über die Zeit der Quarantäne reden. Aber am liebsten so, wie es der US-Kabarettist Groucho Marx vorgeschlagen hat, als er sagte: Wenn du im Gefängnis sitzt, wird ein guter Freund versuchen, dich zu befreien. Ein bester Freund dagegen wird in der Zelle neben dir sitzen und sagen: Verdammt, das hat Spaß gemacht.
Autorität und Askese. Macht die Pandemie Schafe aus uns allen? Von Michael Reitz. Es sprachen Carsten Fabian, Hemmer Michel und Bijan Samani. Technik Peter Preuß. Redaktion und Regie Stefanie Metzger. Eine Produktion des Bayerischen Rundfunks 2021.